Ja, Minneapolis sagt dem einen oder anderen was. Das ist eine Stadt, die liegt in Minnesota. Und George Floyd war dorthin vor ein paar Jahren gezogen aus Houston in Texas. Dort verbrachte er den Großteil seines Lebens und auch dort hat er eine gewisse Vergangenheit und hat dann auch dort Gott gefunden, hat Jesus gefunden, geschlossen und hat in seinem Distrikt hat er dann versucht, Menschen, die ähnlich gefährdet waren wie er, von der Straße wegzuholen, zu bewahren, dass ihnen dasselbe widerfährt wie ihm auch. George Floyd wurde in Minneapolis dann Opfer eines Gewaltverbrechens durch einen weißen Polizisten. Ein brutaler, ein sinnloser, scheinbar unnötiger Tod. Also nicht nur scheinbar, er war unnötig, aber er war auch, wenn man die Geschichte dann weiterverfolgt, war es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eine sehr persönliche Sache, weil sich den Berichten nach diese beiden Personen gekannt haben vom gemeinsamen Arbeitsplatz. George Floyd war nicht Polizist, aber war in einem Nachtclub, war er Sicherheits-, auch mit, als Security-Mann tätig, er drinnen, sein späterer Mörder draußen. Und da ging es wohl um irgendwelche Dinge, die in dem Nightclub abgelaufen sind, wodurch sich der Polizist, der tagsüber Polizist war und abends dann Security-Mann, provoziert fühlte. Und dann letztendlich seine Aggressionen an George Floyd ausgelebt hat. Manches ist diesseits des Atlantiks bekannt. Manches von dem, was ich euch jetzt gerade erzählt habe, spricht sich bei uns nicht so rum. Da hört man nur, dass es ein Schwerkrimineller war und der ja im Prinzip mehr oder weniger zu Recht so hart angegangen wurde und dann umgekommen ist. In christlichen und nicht christlichen Nachrichten konnte man in etwa dasselbe lesen, was folgende Überschrift zusammenfasst. George Floyd, sanfter Riese mit einem Strahler, der die Erlösung in der Religion gefunden hatte. Ja, das ist eine weltliche Überschrift aus einer Zeitung, Tageszeitung. Und nach Minneapolis kam es in ganz Amerika zu Protesten, zu Ausschreitungen und natürlich dann auch zu politischen Reaktionen unterschiedlicher Art. Auch hierzulande kam es zu Protesten in vielen größeren Städten. Und inzwischen fühlt sich im Prinzip jeder verpflichtet, irgendwie sich zu dem Thema zu äußern, zum Thema Rassismus und was alles damit zusammenhängt. Und wie gesagt, auch eben Christen. Und dann war die Frage für mich, tun wir das auch? Und ich habe mich entschieden, ja, ich mache ein Statement. Ich gebe ein Statement heute Abend ab. Es ist nicht mit meinen ältesten Kollegen abgesprochen, aber ich hoffe, dass es dennoch in ihrem Sinne ist. Zuvor aber ein paar einleitende Gedanken. Wir haben das Jahr 2020 und George Floyd ist mitnichten der erste Afroamerikaner, der durch einen weißen Polizisten zu Tode gekommen ist. Manche erinnern sich an einen ähnlichen Fall vor 6 Jahren. Es war in der Stadt Ferguson in Missouri. Da wurde auch ein Afroamerikaner getötet und haben es auch über den Teich zu uns geschafft. Es gab sowohl Proteste in Ferguson als auch in anderen Städten in Amerika, sowohl nach der Tat als auch nach der Urteilsverkündung, nach dem Prozess gegen den Polizisten, der auch ein Weißer war. Warum erzähle ich das? Die Proteste in Deutschland und anderswo außerhalb Amerikas fanden im Jahr 2014 nicht statt. Da gab es keine Proteste. Warum? Ich weiß es nicht. Ich habe nur Vermutungen. Eine der Vermutungen ist, dass in dieser Zeit Barack Obama Präsident war und er ist ja Afroamerikaner oder zumindest gehört er zu dieser Community im weiteren Sinne. Er konnte ja nichts für dieses Unrecht, was da in Ferguson passierte, also gab es auch nichts zu demonstrieren. Im Jahr 2020 ist der weiße Republikaner Donald Trump Präsident, der in Deutschland wohl meistgehasste Amerikaner, dem die Verantwortung hierzulande nur allzu gerne angelastet wird. Ich möchte mich in keiner Weise zu seinem Stil und seiner Person äußern. Ich möchte ihn weder verteidigen noch mit ins Gebet nehmen. Aber ich möchte mich auch nicht in der hiesigen Situation politisch vereinnahmen lassen, zumal die Probleme Amerikas deutlich anders sind als die unsrige im Umgang mit unterschiedlichen ethnischen Minderheiten. Und deshalb möchte ich eigentlich mehr zum Kern des Themas heute Abend etwas sagen. Dem Kern, um was es eigentlich geht und worum es bei uns Christen eigentlich in dieser Situation geht. Und wo es mir ein Herzensanliegen ist, dass wir einen klaren Stand bekommen, um entsprechend dann auch handeln zu können. Im Gegensatz zu der Kampagne um Black Lives Matter, also schwarze Leben sind wichtig, ja, und heute kann man keinen anderen Satz sagen, Leute, die sagen, all life matter, die werden schon aussortiert, das geht gar nicht, das darf man nicht sagen, all life matter, weil das wäre pietätslos in der Situation, obwohl eigentlich das die richtige Antwort ist. Also Black Lives Matter heißt, Schwarze sind wichtig, all lives matter heißt, alle Leben sind wichtig. Deshalb ist meine Frage heute Abend, which lives matter? Welche Leben sind wichtig? Und dazu habe ich ein paar Punkte. Erster Punkt, es ist meine tiefste Überzeugung, dass alle Menschen in jedem Alter, auch im ungeborenen Zustand, gleich wertvoll vor Gott sind und gleich schützenswert. Sie sind alle Abkommen des einen Menschenpaares, Adam und Eva, das von Gott als sein Abbild in diese Welt hinein geschaffen wurde, um an seiner Stelle diese Welt zu bebauen und zu bewahren. Das heißt, wir sind nicht Produkte eines evolutionären Prozesses, in dem wir mit den Schimpansen und anderen Primaten gemeinsame Vorfahren haben. Wir sind es nicht. Früher sprachen Evolutionisten davon, dass vom Affen abstammen und so wird es auch etwas polemisch dann von manchen noch heute gesagt, ja, die Evolutionisten behaupten, wir würden vom Affen abstammen, sie sagen nicht, wir stammen vom Affen ab, sondern wir haben gemeinsame Vorfahren mit den Primaten. Aber diese Aussage damals hat dazu geführt, dass man Menschen, die auf einem niedrigen Entwicklungsstand waren, was ihre Kultur anging und was ihre Lebensweise anging, auch ihr Äußeres anging, gerne als Affen bezeichnet hat. Oder teilweise wird es in rassistischen Äußerungen heute noch über Schwarzafrikaner gesagt, was eine absolute Unmöglichkeit ist. Aber die Konsequenz davon war, dass man Anfang des letzten Jahrhunderts tatsächlich, und das war im Prinzip mehr oder weniger fast Allgemeingut, der Meinung war, okay, man kann bestimmte Völker einfach ausrotten. Da war das Thema Eugenik, da war das Thema Rassismus, also oder Rassenlehre, war im Prinzip bei vielen da, nicht nur in deutschen Gehirnen, sondern in vielen anderen Gehirnen auch. Mit der Konsequenz, dass zum Beispiel die Deutschen in Deutsch-Südwestafrika tatsächlich daran gingen, die Hereros, weil sie für minderwertig gehalten wurden, für mehr oder weniger eine Vorstufe, eine Unterstufe des Menschen, dann auszurotten. Wir halten also fest, im Sinne ihrer Abstammung sind alle Menschen gleichwertige Brüder und Schwestern. Da gibt es keinen Unterschied. Zu keiner Hautfarbe, alle sind wir Brüder und Schwestern. Deshalb komme ich zum zweiten Punkt. Die Unterschiedlichkeit des Aussehens, der Hautfarbe, sind Auswirkungen des ursprünglichen Schöpfungs-, Vermehrungs- und Verbreitungsauftrages Gottes an das erste Menschenpaar und seine Nachkommen. Sie sind im Willen Gottes. Jede Kultur, jede Hautfarbe, jede Physiognomie ist ein Ausdruck dieser Vermehrungs-, Verbreitungsanordnung von Gott. Die Nachkommen Noahs, die Familie von Sem, Ham und Japhet, wurden nach dem Turmbau von Babel in die Welt zerstreut durch die Verwirrung der Sprache. Gott sprach damals, den Grund kennen wir auch, sie sollten nicht einen Turm bauen zum Himmel und deshalb dann nicht mehr die Erde bevölkern. Sie wollten ja das nicht, sondern Gott hatte ja vor, dass sie die Erde bevölkern, dass sie sich ausbreiten. Und deshalb hat er dann letztendlich dieses Projekt, dass das Ziel hatte, sich nicht zu zerstreuen, torpediert, indem er ihre Sprache verwirrte. Da heißt es in 1. Mose 11, 7, wohlan, lasst uns herabfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass sie einer des anderen Sprache nicht mehr verstehen. Da die Menschen sich nicht auf dem Erdboden verteilen wollten, setzte Gott also das Mittel der gestörten Verständigung ein. Aus diesen durch unterschiedlichen Sprachen getrennten Menschen wurden Menschengruppen, wahrscheinlich zuallererst mal Familien, danach Stämme und dann ganze Völker und Ethnien, die sich verteilten. Und weil man sich nicht mehr verstand, hat man sich getrennt. Hat man sich sein eigenes Gebiet gesucht, wo man friedlich leben konnte. Ethnie, das ist ein Begriff von dem altgriechischen Ethnos, Volk, Volksstamm, Volkszugehörigkeit. Oder ethnische Gruppe bezeichnet in den Sozialwissenschaften, insbesondere der Ethnologie, eine abgegrenzbare soziale Gruppe, der aufgrund ihres intuitiven Selbstverständnisses und Gemeinschaftsgefühls als Eigengruppe eine Identität als Volksgruppe zuerkannt wird. Grundlage dieser Ethnizität können gemeinsame Eigenbezeichnungen, Sprache, Abstammung, Wirtschaftsordnung, Geschichte, Kultur, Religion oder Verbindung zu einem bestimmten Gebiet sein. Das ist ein Zitat aus der Wikipedia. Ich teile die meisten dieser Kriterien, die eine Ethnie definieren. Bei der Religion würde ich sagen, bin ich nicht der Meinung, dass Religion eine Ethnie definiert, denn das Christentum ist keine Ethnie. Der Islam ist keine Ethnie. Schwieriger wird es schon in Indien, wo die Hindu-Nationalisten den Hinduismus zu einer quasi Staatsreligion machen wollen, zu der alleingültigen Religion in Indien. Eine kritische Auseinandersetzung mit anderen Religionen auf der Grundlage des jeweiligen Selbstverständnisses muss möglich sein, ohne dass man das Attribut einer Phobie angehängt bekommt. Ja, ich möchte die Freiheit auch weiterhin haben, mich mit bestimmten Religionen auseinandersetzen zu können und sie kritisieren zu können, wenn ich denke, das ist etwas, wo ich mich dazu äußern kann, ohne dass ich meinetwegen islamophob oder hinduphob oder wie auch immer genannt werden muss, darf. Und das ist für mich wichtig, weil wir in der heutigen Diskussion über Rassismus, da wird eine kritische Auseinandersetzung mit dem Islam oft schon als Rassismus bezeichnet. Und das kann nicht sein. Wenn man einfach mal kritisch hinterfragt, was denn diese Religion vertritt. So wie wir ja auch hinterfragt werden. Ich habe einen dritten Punkt. Weil alle Ethnien einen gemeinsamen Ursprung haben, gibt es keine Ethnie, also kein Volk oder keine Gruppe, die weniger wert wäre als die andere. Deshalb bejahe ich jede Ethnie und möchte sie, wenn es möglich wäre, gerne schon hier in dieser Gemeinde versammelt sehen, so wie wir es in der Offenbarung lesen. Da heißt es nämlich in Offenbarung 5, 9, und sie singen ein neues Lied und sagen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut für Gott erkauft, aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation. Da werden alle Sprachen, alle Völker, alle Stämme, alle Nationen werden vor Gott sein, um ihn zu loben. Offenbarung 7,9. Nach diesem sah ich und siehe eine große Volksmenge, die niemand zählen konnte, aus jeder Nation und aus Stämmen und Völkern und Sprachen stand vor dem Thron und vor dem Lamm. Ich möchte da kurz was einschieben. Früher habe ich gedacht, ja, Gemeinde macht alle eins. Und da ist kein Unterschied mehr. Und dann habe ich diese Stellen gelesen und habe festgestellt, die sind im Himmel. Die Unterschiede sind im Himmel. Da werden die einzelnen Nationen und Stämme und Sprachen werden vor Gott loben. Wir müssen uns mit dem Gedanken vertraut machen. Wahrscheinlich werden wir dann sie verstehen. Auf übernatürliche Weise. Aber Gott hat diese Vielfalt gewollt, um seine mannigfaltige Weisheit zur Schau zu stellen, dass diese Vielfalt in ihm zur Einheit kommt, eins werden kann, im Frieden zusammenleben kann. Um einen Begriff zu bekommen, habe ich einfach mal zwei Kontinente genommen, um deutlich zu machen, über wie viel wir reden. In Indien, dem Subkontinent, gibt es 100 Sprachen und 600 Stämme und dazu noch Völkerschaften. In Afrika gibt es 3000 Stämme und 2000 Sprachen. Jetzt haben wir nur den Subkontinent Indien und Afrika als Kontinent. Und dann kommen noch all die anderen Kontinente mit ihren Bevölkerungen und Sprachen und indigenen Völkern und deren Sprachen dazu. Gott wird am Ende aus diesen und all den anderen Sprachen und Ethnien und Völkern angebetet. Es fällt mir schwer, ein Antirassist zu sein, weil ich das Wort Rasse nicht in den Mund nehmen möchte. Auch nicht mit der Vorsilbe Anti. Wenn ich von anderen Bevölkerungen rede, dann möchte ich gerne lieber das Wort Ethnie benutzen, weil ich nicht unterscheiden möchte. Ich möchte auch nicht unterscheiden zwischen den Familien Ham, Sem, Ham und Jafet. Das ist eine unheilvolle Geschichte. Möchte ich nicht. Gott hat aus einem Menschenpaar verschiedene Völker mit verschiedenen Sprachen entstehen lassen, um die Erde zu bevölkern, dass sie am Ende als in Christus Erlöste die mannigfaltige Weisheit Gottes in seinem Erlösungswerk auch äußerlich widerspiegeln. Jesu Blut ist für alle Gottes Erwählte gleich geflossen. Es hat jeden Erwählten mit demselben Blut von Gott, von Tod und Sünde und Gefallenheit losgekauft. Da ist kein Unterschied. Da wir nicht wissen, wen Gott erwählt hat, sind wir zu jedem gesandt, um ihm das Evangelium von Jesus Christus, die Gnade Gottes zu bringen, zu verkündigen, damit sie auch die alle Erwählten erreicht. Punkt 4. Es war ebenso Gottes Absicht, die unter den Menschen herrschende Feindschaft in dem einen neuen Menschen zu überwinden und die Trennwand nicht nur zwischen Juden und Heiden, sondern eben auch zwischen den einzelnen Heidenvölkern niederzureißen. Zwischen den Sprachen, Ethnien und Völkern zu überwinden und sie zu versöhnen. Nicht nur die Mauern niederzureißen, sondern sie zusammenzubringen und sie zu einen im Frieden. Zuallererst mit Gott und dann mit untereinander. Und diese Absicht wird er auch verwirklichen. Davon bin ich überzeugt. Gott wird in der Ewigkeit, werden diese Völker, werden wir alle in Frieden zusammen sein. Und es wird nichts geben, was uns trennt. Nichts, was uns, wo wir Ängste, Befürchtungen, Misstrauen haben würden. Und um sie zu das zu verwirklichen, dass es so weit kommt, braucht er uns auch schon hier. Braucht unsere tätige Mithilfe. Wir sollen willkommen heißend sein, auf die uns noch Fremden zugehen. Ja, wir sollen sie letztendlich bei uns willkommen heißen. Wir haben das versucht, es ist uns nicht immer so ganz gut gelungen, auch mit unseren Nachbarn in der Flüchtlingsunterkunft. Wir haben versucht, aber manchmal sind auch unsere Versuche immer noch letztendlich Stückwerk. Wir müssen die Mauern in unseren Herzen niederreißen gegenüber allen, die nicht so sind wie wir und sie in unser Leben einladen, wie auch bereit sein, in ihr Leben hineinzutreten. Und ich glaube, das ist die erste und allergrößte Übung. Den anderen anzunehmen, so wie er ist, auch wenn er verschieden von mir ist. Zu sagen, der ist nun mal so und ich werde ihn nicht ändern. Denn vielleicht ist er ja von Gott so geschaffen. Und wenn er nicht so von Gott gewollt ist, weil er noch seine gefallene Natur mit sich rumträgt, immer noch die Auswirkungen der gefallenen Natur, dann wird ihm Gott helfen, sich in das Bild zu verwandeln, was Gott von ihm hat. Noch haben wir nicht so viele Menschen anderer Sprache oder ethnischer Herkunft in unserer Gemeinde, aber wir können schon jetzt täglich uns üben, die eigenen Komfortzone zu verlassen, indem wir bereit sind, auf Fremde zuzugehen. Im alltäglichen Leben, im Leben auch in der Gemeinde, wenn neue Leute kommen, dass wir auf sie zugehen, ihnen helfen, wenn wir sie sehen, dass sie Hilfe brauchen, sei es auf der Straße, ihnen den Weg zeigen, wenn sie offensichtlich nicht wissen, wohin sie sollen, vielleicht wissen, wohin sie sollen, aber nicht wissen, wie sie dorthin kommen, wo sie wollen und sollen. Ihnen von Jesus erzählen, weil jeder für Gott gleich wertvoll ist und ihn kennenlernen muss. Und jetzt komme ich zum fünften und letzten Punkt. Es ist auch für uns eine beständige Herausforderung, unsere westliche, mitteleuropäische, deutsche, schweizerische und welche Kultur auch immer am biblischen Maßstab zu messen. Ist die Kultur, in der wir leben, die uns so vertraut ist, diese Kultur, entspricht sie dem biblischen Maßstab? Denn man kann sehr schnell, weil man in dieser Kultur groß geworden ist und auch gläubig geworden ist, denken, das wäre so, wie das Christsein so aussieht. Die einst von biblischen Werten geprägte Kultur des Westens ist mittlerweile drastisch von diesen abgerückt. Die 10 Gebote, die den Kern der Werte ausmachen, sind weitgehend nicht mehr Teil des Wertekanons. Warum sage ich das? Stimmt das so? Hat sich die westliche Welt von den 10 Geboten verabschiedet? Ich will euch einfach kurz durch die 10 Gebote nehmen und euch zeigen, wo wir uns entfernt haben. Das erste und dritte Gebot heißt, keinen anderen Gott. Kein Bildnis von Gott machen und sich davor niederwerfen. Den Namen Gottes nicht missbrauchen. Wir haben in unserer Gesellschaft mehr oder weniger Gott aus dem öffentlichen Leben verbannt. Gott existiert für viele, inzwischen 40% der Menschen in Deutschland nicht mehr. Und die restlichen 60%, die sich noch irgendeiner Kirche zurechnen, vielleicht sind es auch nur noch 50%, und dazwischen gibt es noch andere Religionen. Für viele von denen, die zur Kirche gehören und eigentlich Gott noch als real existierend betrachten müssten, ist Gott letztendlich auch nicht mehr wirklich von Bedeutung. Das heißt, wir haben als Volk das erste bis dritte Gebot letztendlich verlassen es, wir befolgen es nicht mehr. Das vierte Gebot ist der Sabbat, die Sabbatheiligung. Und die ist dem Mammon geopfert. Unsere Fabriken laufen mehr oder weniger, wenn sie wieder laufen, dann laufen sie toujours. Man hat auch Wochenenddienst, damit die teuren Maschinen nicht stehen bleiben. Man hat das Sabbatgebot dem Mammon geopfert. Das fünfte Gebot, Vater und Mutter ehren, wird durch den Staat ausgehöhlt, indem man die Kinder gegen die Eltern aufhetzt mit Kinderrechten, jetzt mit dem neuen Versuch, die Kinderrechte ins Grundgesetz einzubauen. Und durch die Auflösung des biblischen Ehebegriffs, durch die Ehe für alle, das Adoptionsrecht für alle, Leihmutterschaften und Förderung der Transsexualität. Denn wie kann ein Kind Vater und Mutter ehren, wenn es noch nicht mal weiß, wer Vater und Mutter ist, dass es einen Vater und Mutter braucht, und zwar biologisch. Und wer dann am Ende Vater und Mutter ist, wenn der Vater eigentlich die Mutter ist und die Mutter eigentlich der Vater. Das sechste Gebot, du sollst nicht töten, wird täglich durch die Abtreibungsindustrie mit Füßen getreten. Das siebte Gebot, nicht die Ehe brechen, wird durch die sexuelle Freizügigkeit, die mehr oder weniger fast schon staatlich verordnet und gefordert wird, durch die Frühsexualisierung der Kinder und die frühe, wird letztendlich die Ehe vorweggenommen in vielfacher Hinsicht und die daraus folgenden Bindungsunfähigkeit vieler Menschen und die hedonistische Lebensgestaltung führt dazu, dass man letztendlich das siebte Gebot missachtet. Hedonismus, für die, die es nicht wissen, heißt, ich tue, wonach ich Bock habe. Tue, was du willst. Lebe, was du willst. Das achte Gebot, du sollst nicht stehlen, wird ausgehöhlt, wenn zum Beispiel das Recht am Eigentum nicht mehr geschützt wird und der Staat zum Beispiel Betrugsdelikte unterschiedlich ahndet oder auch gar nicht. Da haben wir ein Problem, dass wir immer mehr in eine Situation kommen, wo die Menschen letztendlich, weil sie erleben, dass manche Betrugsdelikte nicht mehr geahndet werden, dann eben auch mehr zu Betrügern, zum Betrug neigen. Weil wenn der es kann, dann kann ich es auch. Warum soll ich mich an die Verordnung halten? Warum soll ich die Steuer redlich machen, wenn andere es nicht tun? Oder wenn andere es gar nicht tun oder überhaupt keine Steuern zahlen? Das neunte Gebot, du sollst nicht lügen, wird von höchster Stelle vorbildlich gebrochen, wenn man über Sachverhalte unwahr unterrichtet wird. Und das zehnte Gebot, du sollst nicht begehren, hat in manchen Parteien schon eine ideologische Grundlage, weil das Ziel es ist, denen, die etwas haben, es wegzunehmen, um es denen zu geben, die nichts haben. Das einfach mal, wie die gegenwärtige westliche Kultur sich entwickelt hat. Sie ist nur noch ein Schatten, ein Nachglühen echter christlicher Werte oder biblischer Werte. Das bedeutet, wir müssen uns im Klaren sein, wenn wir als Christen zusammen mit anderen Ethnien Werte anstreben, dann können dies nur die Werte des Himmels, die Werte Gottes und nie die Werte einer hier auf Erden existierenden Gesellschaft, Ethnie oder Kultur sein. Das muss unser Ziel sein. Wie können wir die Kultur des Himmels in unserem Leben leben? Wie können wir die Kultur, die Werte des Himmels im persönlichen, im familiären, im gemeindlichen und vielleicht auch im beruflichen Leben, sofern es uns das berufliche Leben irgendwie erlaubt, wie können wir das da leben? Die Werte des Himmels sollen letztendlich eine neue Kultur, eine Kultur des Himmels hervorbringen. Wie wir die dann hier praktisch ausleben, das hängt natürlich davon ab, in welcher Kultur wir das machen. Ja, wir sind nie völlig frei von Kultur. Wir können nie völlig unsere Herkunft völlig abstreifen. Wir werden immer durch eine gewisse kulturelle Brille versuchen, es auch umzusetzen, was wir vom Wort Gottes erkennen. Aber wenn wir uns wenn die unterschiedlichen Ethnien sich im Klaren sind, wir wollen biblische Werte so gut wie möglich umsetzen in unserem Leben, dann sind wir zumindest auf dem Weg dahin, um uns dort zu treffen. Und diese unterschiedlichen Formen müssen ja nicht alle schlecht sein, des Auslebens biblischer Werte. Manche Kulturen leben Gastfreundschaft anders aus als andere. Und diese Unterschiede sind, das heißt nicht, dass die eine Form schlechter ist als die andere. Da gibt es einen kulturellen Hintergrund, ein Verständnis, was meinetwegen Familie, was ein Gast ist, etc., wo Unterschiede bestehen. Wir werden uns im Sommer mehr mit dem Thema Kultur befassen. In der Sommerferienpredigtreihe, da geht es vieles um, wie gehen wir mit Fremden, mit Neuem, mit anderem, mit anderen Kulturen, mit Subkulturen in unserer eigenen Gesellschaft, mit neuen kulturellen Strömungen um, was bedeutet es für uns? Und bin schon gespannt drauf, möchte euch ein wenig lustig machen drauf. Ich hoffe, dass es eine gute Serie wird. Da könnt ihr drauf gespannt sein. Soweit meine Stellungnahme zu dem Kernthema. George Floyd wurde unter großer öffentlicher Anteilnahme inzwischen beerdigt, was gut war. Und für einen Bruder in Christus tut es mir leid, dass er so sterben musste. Wir als Christen können nur sagen, er ist in Christus gestorben. Egal welche Fehler oder welche Schwächen er hatte, er hat sein Leben Jesus anvertraut und ist jetzt bei Jesus. Sein Kampf mit dieser Kultur oder seiner Kultur, in der er gelebt hat, mit einer gefallenen Welt, ist vorbei. Andere, wie zum Beispiel David Dorn, auch ein Afroamerikaner, ein Wachmann, der nach seiner Berentung eben noch Wachdienste tat für einen Freund bei dessen Geschäft, der ist in diesen Tagen auch gestorben, erschossen von Plünderern. Seine Beerdigung war nicht von öffentlichem Interesse begleitet. Und das macht uns deutlich, dass wir über alle politischen Bemühungen, Dinge zu instrumentalisieren, hinwegsehen müssen und sehen müssen, um was geht es für uns alle. Um was geht es für mich, für dich? Wie können wir in solchen Zeiten unseren Kurs steuern? Aber in all dem gibt es auch gute Nachrichten. Und mit der schließe ich. Da hat die Seite Faithwire berichtet, und das ist richtig der Hammer. Ein Team unserer Circuit Riders fuhr nach Minneapolis, um an der Kreuzung, an der George Floyd getötet wurde, Freiluftpredigten über Jesus und Heilungsaufrufe abzuhalten, berichtet Bomberger. Das ist halt ein Zitat. Es gibt viele Zeugnisse, um sie aufzuzählen. Sie konnten zu Tausenden predigen und sahen Hunderte, die auf das Evangelium Jesu reagierten. Er berichtet, auch Dutzende und Aberdutzende von Menschen wurden an diesem Wochenende in Minneapolis durch die Kraft Jesu geheilt, mit Hoffnung erfüllt, verändert und wiedergeboren. Aus der Asche eines vor der Zeit genommenen Lebens kann neues Leben entstehen. Amen.